Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das große, breite Thema Leberzirrhose. Insbesondere um die Frage, so die Alltagsmedikamente, die wir immer so einsetzen, Beta-Blocker, Protonenpumpenhemmer, Statine. Wie ist das eigentlich bei Zirrhose? Ist das gut? Ist das schlecht? Gibt es Patienten, wo man aufpassen muss? Gibt es vielleicht andere Situationen, wo das günstig ist? Und das möchte ich diskutieren heute mit Professor Jonel Trebeska aus Münster. Herr Trebeska ist Direktor der Klinik B am UK Münster und ist für die Bereiche Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie und auch die klinische Infektiologie zuständig. Jonel, ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam plaudern können.
Vielen Dank, Heiner, und auch von meiner Seite. Es ist eine Freude, hierbei zu sein und diesem tollen Podcast, was ich sehr gerne höre, beizusteuern.
Super. Jonel, du bist ja, sag mal, ausgewiesener Experte im Bereich der Leberzirrhose, bist auch involviert in Leitlinien europaweit in Deutschland zu diesem Thema. Und wir haben ja vorweg gesprochen, dass wir uns mal mit diesen drei Medikamentenklassen austauschen wollen. Und ganz ehrlich, wenn ich so morgens Visite bei uns auf Station mache, ich habe so das Gefühl, für alle drei Medikamente ist das ein Bereich, wo, glaube ich, viele, viele Verbesserungsmöglichkeiten auch bei uns an der MHH sind, was die Medikation angeht. Vielleicht können wir mal nacheinander durchgehen und fangen mal an mit den Beta-Blockern. Also was sagst du denn deinen Assistenten, wenn du jetzt einen Patienten hast, der kommt rein, hat eine Leberzirrhose, wird aufgenommen wegen einer Dekompensation, hat ein bisschen Aszites, Krea ist so 1,3, dann guckst du auf die Medikation. Was die Beta-Blocker angeht, vielleicht hat er auch schon mal geblutet, hat dann sein Carvedilol drin. Wie ist das Vorgehen in Münster zur Frage Beta-Blocker?
Ja, das ist eine gute Frage, Heiner, vielen Dank. Ich glaube, es gibt kaum Patienten, die schon mal geblutet haben und keinen Beta-Blocker drin haben. Und da ist die Frage natürlich auch, welches sollen wir nehmen? Sollen wir Carvedilol nehmen, wie du gerade erwähnt hast, wo die Daten sich immer mehr und mehr verdichten, dass das ja wohl der bessere und der stärkere, nicht selektive Beta-Blocker bei der Zirrhose ist? Oder sollen wir auf das alte, gute Propranolol zurückgehen bei diesen Patienten? Wie du sagtest, Kreatinin 1,3, da fängt es schon an, okay. Sind die ARC-Kriterien erfüllt? Gab es einen Anstieg und so weiter? Also das lassen wir, die Diskussion, glaube ich, lassen wir mal stehen. Ich glaube, diese Patienten, die einen grenzwertigen Kreatinin hat, bei Zirrhose hat man ja so oder so durch den Muskelschwund tendiert, eher niedrigere Kreatininwerte zu haben als höhere Kreatininwerte zu haben. Und deswegen wäre 1,3er Kreatinin schon, je nachdem wie das vorher gewesen ist, aber schon eine massive Einschränkung in der Nierenfunktion, wo man dann sehr, sehr vorsichtig sein soll mit Medikamenten, die die mittelarteriellen Druck und Herzauswurfsleistung senken. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich, Zustand nach Blutung, da gehört sicherlich ein nicht selektiver Beta-Blocker drin, insbesondere wenn da noch Varizen in der Endoskopie sind. Das heißt, mit meiner Assistentin besprechen wir jeden Medikament kritisch und so wie es auch in den Leitlinien, und wir legen jetzt die neue Blutungsleitlinie nochmal neu auf von der DGVS, die gastrointestinale Blutungsleitlinie, da muss man sicherlich das auch nochmal mitdiskutieren, wo die Daten sind und was da genau gewesen ist. Beta-Blocker gehört zu unserem Sortiment und ich glaube, das gehört auch dazu, wenn die Patienten eine Blutung gehabt haben, weil wir wissen, dass das Überleben verbessert.
Nur mal ganz konkret, also wir sind uns einig, der hat schon mal geblutet, also ist sein Carvedilol, was er mit 12,5 laufen hat, richtig. Jetzt hast du deinen Aszites abgelassen und am zweiten Tag hat er ein Kreatinin von 1,5 und am dritten Tag, dann wartest du noch einen Tag zu, hat er ein Kreatinin von 1,7. Was machst du denn jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie ist der Blutdruck? Kann man den Beta-Blocker weiterhin geben oder nicht? Ich würde sagen, nein. Man kann ihn nicht wieder geben. Also man kann ihn pausieren, kurzfristig. Man muss aber vor allem wissen, wie die Varizen aussehen bei den Patienten. Und das sind die Patienten, die eigentlich von einem, vor allem bei Aszites, der abgelassen worden ist, Zustand nach Blutung, ansteigendes Kreatinin, bei Aszites, trotz Paracentese und so weiter, ich glaube, da sind der erfüllte Kriterien für eine ARC-HRS nach zwei Tagen, nachdem wir Volumensubstitution bzw. Albumin, und da würde ich mit Telepressin schon eingehen, muss man ganz klar sagen. Und da kann man Beta-Blocker auch sicher absetzen, weil ja. Telepressin natürlich den Portaldruck auch senkt.
Okay, jetzt wäre zweites Szenario, er ist jetzt nicht auf 1,7 gestiegen, er bleibt, sag ich mal, so bei 1,3, 1,4 in der Größenordnung. Da würdest du im Alltag, wenn er vom Druck halbwegs geht, weitermachen oder spielt ihr auch mit der Dosis, dass man sagt, vielleicht halbieren von 12,5 auf 6,25? Wie macht denn das Münster?
Also ich würde die Dosis, die er hat, wenn er das vom Blutdruck her gut verträgt und die Nierenfunktion quasi mehr oder weniger, auch wenn es ein schlechter Level ist, stabil ist, würde ich die Dosis erstmal nicht verändern, sondern ich würde das jetzt nochmal aggressiv zuwarten, wie wir Internisten das gut können. Mhm. Die wichtigste Frage hier ist, welche Indikation hat der Patient für die Beta-Blocker? Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Fragen, die man bei der ersten Visite beziehungsweise beim Aufnahme des Patienten immer sich stellen muss, ob die Indikation steht, eins, und zweitens, ob er Kontraindikationen hat. ACHS wäre eine Kontraindikation für den Beta-Blocker. Eine sehr niedrige Herzfrequenz, ein sehr niedriger Blutdruck wäre auch eine Kontraindikation, beziehungsweise wäre für mindestens für eine vorübergehende Pausierung, würde man dafür sprechen. Und sicherlich sind diese Patienten dann wirklich auch gut für alles, für alle möglichen Dekompensationen. Mhm. Und dann kann natürlich ein Beta-Blocker auch sowas triggern. Auf der anderen Seite sind die Daten ja nicht sicher, muss man sagen. Weil das ist natürlich so der dekompensierte Patient, der mit Beta-Blocker reinkommt. Da gibt es ja einige Studien, vor allem bei der Dekompensation, bei der Canonic-Studie. Ich weiß, das ist sehr, sehr lange her. Es ist schon fast 11 Jahre her, publiziert, und 14 Jahre her, seitdem das überhaupt gelaufen ist, die Datenakquise. Trotzdem hat man gesehen, dass diese Patienten, die einen ACLF haben, beziehungsweise eine schwere Dekompensation haben, von der vorherigen Beta-Blocker-Gabe profitiert haben. Mindestens auf einen kurzfristigen Verlauf von den ersten 2 Wochen. Und das konnte auch in einer indischen Studie von Shiv Sarins Gruppe, die ist ja 5, 6 Jahre alt, konnte es auch nachvollzogen werden, dass wir einen kurzfristigen Beneficial Effekt haben, also einen vorteilhaften Effekt haben von dem nieselektiven Beta-Blockade. Allerdings ist das nie prospektiv untersucht worden, nicht in diesem Setting.
Ich glaube, als Kurzbotschaft, man muss aufpassen, wenn Patienten Acute Kidney Injury Kriterien erfüllen, dass man auch wirklich rechtzeitig absetzt. Das nehme ich mit. Das zweite ist, du hast gesagt, Carvedilol ist First Choice Beta-Blocker Therapie bei Patienten, die zum Beispiel erstmal geblutet haben.
Vielleicht kann ich ganz kurz hier einhaken. Also First Choice bei Patienten, vor allem für die Prävention, ist gut gezeigt.
Ja.
Nach der ersten Blutung gibt es auch Daten zu.
Ja.
Aber für die Dekompensation, das ist jetzt alles extrapoliert.
Ja, okay. Also bei der Dekompensation da...
Da gibt es noch nicht so viele Daten. Also es gibt Hinweise, aber...
Ich muss jetzt nicht jeden Propranolol-Patienten umstellen.
Das Nein, würde ich auch nicht machen. Sondern wenn die gut laufen mit Propranolol, dann ist es wunderbar.
Okay, aber noch eine Frage zum Beta-Blockern. So jetzt, was wir ja viel sehen, ist, Patient wird aufgenommen und kommt mit dem Befund, dass er Varizen hat. Irgendwie zweiten Grades, 2, 3 Red Spots, hat aber noch nie geblutet. Ne? Und jetzt primär Prophylaxe Beta-Blocker. Mit was fangt ihr an? Ist immer eine Indikation da? Nochmal ganz kurz für diejenigen, die nicht Varizen und Beta-Blocker-Therapie täglich machen.
Das ist wichtig und das finde ich auch super. Also ganz pragmatisch würde ich anfangen mit Carvedilol. Es sei denn, der Patient hat eine Vorderthrombose, was auch sein kann. Da würde Carvedilol keinen zusätzlichen Benefit bringen, weil diese intrahepatische Komponente nicht so wertvoll ist in dem Fall, sondern dann kann man auch ganz normal Propranolol geben. Bei Patienten, die eine Zirrhose haben, Varizen haben, die in der Endoskopie zu sehen sind, ist Carvedilol auch in der Pedestrian-Studie super abgeschnitten, hat super abgeschnitten. Das ist wirklich First Choice, weil da die meisten hämodynamischen Ansprechen zeigen. Also der Portaldruck sinkt bei den meisten mehr Patienten und vor allem auch protektiven Effekt gezeigt hat. Und es ist empfohlen bei Baveno. Baveno Empfehlungen, die vorletztes Jahr publiziert worden sind, die sagen ganz klar, zur Primärprophylaxe sicherlich sollte man bei allen Patienten Carvedilol geben, beziehungsweise also Beta-Blocker geben, vorzugsweise Carvedilol.
Und wie machst du das praktisch? Also mit welcher Dosis fangt ihr an? Morgens, Abenddosis?
Ja, 6,25, 101 und dann gegebenenfalls 12,5 dann steigern, 1,01. Das ist, glaube ich, aber es hängt so ein bisschen vom Blutdruck ab und es hängt auch von der Herzfrequenz ab. Mhm. Also ich würde nicht unter 50 gehen mit der Herzfrequenz und dein Blutdruck sollte schon über 100 sein. Also systolisch.
Okay, also Standardtherapie, ich glaube, da haben wir gute Regeln, die uns im Alltag daran führen können, aber mein Punkt ist immer, im Alltag muss man auch aufpassen, dass die nicht unkritisch durchlaufen, wenn eben Tendenz Richtung AKI ist und es gibt immer wieder Patienten, wo es so im Alltag auf Deutsch gesagt vergessen wird, abzusetzen, wenn es kritisch wird. Das ist, glaube ich, wo jeder sensibilisiert sein muss. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema, wo man kritisch gucken muss, dass man nicht vergessen sollte, gegebenenfalls auch mal eine Therapie abzusetzen. Und das ist Protonenpumpenhemmer bei Patienten mit Leberzirrhose. Wie viele Patienten sehen wir, die uns zugewiesen werden? Die haben ja Varizen und dann kriegen die natürlich ihr 40 Pantozol, weil das ist ja ganz schlimm, wenn die Säure an diesen Varizen knabbert. Das ist ja der Gedanke, was die Leute dann haben. Jetzt 2, 3 Worte Einschätzung. Protonenpumpenhemmer bei Patienten mit Leberzirrhose.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wird auch deutschlandweit jetzt untersucht über die Stoppage-Studie. Und zwar, wenn wir keine harte Indikation für die PPI-Therapie haben, sondern nur so aus Angst mehr oder weniger die PPI geben, weil die Patienten eine Polypharmazie haben, das heißt sehr viele Medikamente bekommen, oder aber weil wir das Gefühl haben, dass das irgendwie dem Patienten was bringt wegen der Blutungsprophylaxe, das werden wir rausfinden in Deutschland. Also wenn das jetzt quasi die Angst der Internisten oder der Gastroenterologen PPI gerechtfertigt ist oder nicht, das wird gerade untersucht. Sicherlich wäre mein Take-Home, also meine Empfehlung, kein PPI zu geben, wenn wir keine Indikation haben. Es gibt unterschiedliche Daten, die zeigen, die zum einen PPI das Risiko einer SBP steigern, gegebenenfalls auch das Risiko einer Pilzbesiedlung des Darms und so weiter, sind vor allem bei Alkoholhepatitis ist das sehr, sehr gut untersucht, auch von Bernd Schnabel, auch mechanistisch dann untersucht. Und PPI scheint irgendwie nicht allen zu bekommen. Wir haben jetzt ganz frische Daten aus dem europäischen Projekt MicroPredict, den ich koordiniere, wo wir 4000 Patienten mit einer akuten Dekompensation, ich betone, das ist eine ganz besondere Art von Patienten, die wirklich mit einer schweren Dekompensation ins Krankenhaus nicht elektiv, sondern akut aufgenommen werden und die eine sehr hohe Kurzzeitmortalität haben, scheint PPI doch protektiv zu sein. Mindestens auf die 28 Tage Mortalität bei diesen Patienten. Die Mechanismen wissen wir nicht so genau, woran das liegt. Und da sind wir noch dran, das zu bearbeiten. Und wir werden das auch, diese Daten werden auch in der Europäischen Leberkongress im Juni in Mailand präsentiert. Sicherlich wird das viele Fragen aufwerfen. In welchem Setting können wir sicher PPI geben und in welchem Setting müssen wir PPI geben und in welchem Setting sollen wir nicht PPI geben? Das heißt auch dieses Choose Wisely, was von der DGVS auch massiv unterstützt wird, was ich sehr, sehr gut finde, was wir auch in unseren Blutungsleitlinien auch mit aufgenommen haben, ist so, dass PPI, wo man sehr, sehr gut aufpassen muss, wie man jedes Medikament, aber auch bei PPI durch diese ganzen verschiedenen Risiken, die gerade erwähnt wurden, müsste man das gut überlegen bei den Patienten.
Habt ihr in eurem Konsortium, wenn du sagst, dieser ja vielleicht überraschende Effekt des positiven Effekts nach 28 Tagen Outcome, einen Dosiseffekt gesehen? Also ich erinnere mich jetzt auch an einige Daten, auch hier bei uns aus dem Hause, Herr Tergas, Herr Masume, ja vor einigen Jahren ja publiziert, dass die insbesondere die hohe PPI-Dosis mit einem höheren SBP-Risiko und schlechteren Outcome assoziiert war und insbesondere die Leute, die mit 2x40 rumlaufen, dass man da kritisch sein sollte und mindestens auf 1x40 reduzieren sollte, auch gerade wenn die vielleicht symptomatisch sind, ein bisschen Reflux haben und das vermeiden sollte. Aber bei euch jetzt der umgekehrte Benefit, gibt es da einen Dosiseffekt?
Wir konnten das jetzt nicht finden, einen Dosiseffekt. Man muss aber auch sagen, dass das sehr große Patientenkollektive sind, wo die Granularität der Dosis auch gefehlt hat. Das heißt, wir sehen bei Statinen, werden wir ja gleich reden, aber wir sehen bei anderen Medikamenten einen Dosiseffekt, zum Beispiel auch nicht selektive Beta-Blocker, hat man das Gefühl, dass die protektiv sind in niedrigeren Dosis, solange die hemodynamisch nicht einschränken. Bei PPI konnten wir das in dem Fall nicht sehen, aber ich glaube, die Daten von Benjamin Masumi sind ja sehr eindrucksvoll und ich glaube auch, dass das was damit zu tun hat mit der Dosis und auch, weil wir wissen ja, PPI führt ja auch zu Nierenfunktionseinschränkungen und insbesondere auch die höhere Dosis. Und das ist natürlich prognostisch extrem wichtig für unsere Patienten mit Leberzirrhose. Das heißt, das ist auch noch ein weiterer Grund, warum die PPI, die hohe Dosierung auf jeden Fall vermieden werden sollte und auch vor allem überhaupt die Gabe von PPI gut überlegt werden sollte. Ich denke, Stop It, geleitet von Herrn Lohse, aber eine deutsche Studie, das wird uns wirklich weiterbringen.
Also ich denke auch, das ist eine ganz wichtige Frage. Jetzt unabhängig von der Studie, jetzt die Kollegen vielleicht, die in einem kleineren Krankenhaus tätig sind, haben Patienten mit einer aszitischen Dekompensation, Patient hat aber sonst jetzt keine oberen GI-Blutungszeichen oder sowas gehabt und kommt mit 40 Pantoprazol. Sollen die das weitergeben oder sollen die das absetzen?
Wenn er keine Indikation hat in der Anamnese beziehungsweise in dem aktuellen Befund, würde ich das jetzt nicht weitergeben.
Ja, finde ich auch. Und das als Botschaft dran denken, abzusetzen, und die anderen möchte ich ermutigen, dann eure Präsentation in Mailand auf der Isel zu sehen. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. So, jetzt drittes Thema, Statine. Also Statine, die Hausärzte haben ja Angst vor Statinen und der Leber. Wir haben dann in den letzten 10 Jahren allen Leuten gesagt, Statine sind gut für die Leber, reduzieren das Risiko für HCCs und sind vielleicht auch für einen Fortaderdruck gut. Dann waren wir alle ganz euphorisch. Und dann war ich nach der letzten Isel ja relativ enttäuscht, dass dann die randomisierten Studiendaten sind und Statine und am besten noch mit Rifaximin, wo ich dachte, das müssen doch alle meine Patienten kriegen, und das hat dann alles gar nichts gebracht. Also, jetzt musst du mir mal erklären, wie du mit Statinen und, sag mal, kompensierter, grenzwertig vielleicht noch bis Child B, Zirrhosen mit Statinen umgehst.
Das ist eine sehr gute Frage, Heiner, und ich war genauso wie du total am Boden zerstört. Ich kannte die Daten, weil wir bei der Studie auch mitgemacht haben, Liver-Hope-Studie. Also ich habe auch molekular auf die Statine sehr viel gesetzt. Ja. Und ich war sehr traurig, dass die Statine bei diesen Patienten mit einer Dekompensation nichts gebracht haben.
Vielleicht kannst du den Zuhörern des Gastrogeplauders nochmal ganz kurz diese Studie vorstellen. Ja. Die ist ja noch nicht voll publiziert. Was ist da eigentlich gemacht worden?
Ja, also da haben wir in 10 Zentren in Europa im Rahmen der Liver-Hope-Studie Patienten doppelblind randomisiert zu Rifaximin plus Simvastatin 20 Milligramm versus Placebo. 240 Patienten randomisiert, die über 6 Monate behandelt oder auch nicht behandelt. Und der erste primäre Endpunkt war die Entwicklung von akut auf chronischen Leberversagen. Und dann gab es ganz viele weitere zweite Endpunkte, die dann quasi Überleben waren und Transplantation, transplantfreies Überleben und viele Komplikationen der Zirrhose. Und man muss auch sagen, in allen also dem primären Endpunkt, aber auch in allen sekundären Endpunkten, wo wir einen Effekt der Statine erwartet haben, hat die Studie das nicht zeigen können. Man muss sagen, das waren Child-B-Patienten und Child-C-Patienten. 80-20 ungefähr. 20% Child-C ist sehr schwierig. Wir hatten davor eine Safety-Studie gemacht, wo wir gezeigt haben, dass die 40 Milligramm nicht sicher sind, weil da sehr, sehr viele Nebenwirkungen kamen, sehr viele Transaminasenanstiege, CK-Anstiege kamen. Aber die 20 Milligramm im Verhältnis sehr gut vertragen wurde bei Patienten. Deswegen konnten wir auch auf Child-C gehen. Aber man muss sagen, weder Child-B noch Child-C hat davon profitiert. Es gibt einige Daten in der Literatur, die das ermutigt haben, aber man muss auch sagen, wie wichtig ist, die gut durchgeführten Studien, gut gepowerten Studien, wo diese zufälligen Ergebnisse manchmal fehlleiten, wie bei zum Beispiel der Studie, wo Simvastatin bei Varizenblutung gegeben worden ist, von Abraldes, 2017 publiziert in Gastroenterology, wo gezeigt hat, dass das Statin zwar den primären Endpunkt nicht erreicht hat, das war die Prävention der Reblutung, aber das Überleben verbessert hat. Und man muss sagen, es war nicht gepowert auf das Überleben. Das heißt, dieser Endpunkt war nur exploratorisch und es war nicht wirklich statistisch signifikant. Über die Zeit ist noch eine andere Studie gekommen, da war ich auch beteiligt. Das war eine Studie aus Kopenhagen. Das ist auch jetzt voll publiziert worden. Es war mit Atorvastatin. Das heißt, die Frage natürlich, okay, ist Simvastatin das falsche Statin? Aber auch Atorvastatin mit Child A und B und C Patienten, aber vor allem A und B Patienten, hat den Effekt auf ein Überleben oder Komplikationen nicht erreichen können. Die haben gesehen dann, okay, Entzündung geht zurück, wir haben viele molekulare Untersuchungen gemacht, wir sehen da einen milden Benefit, aber man muss sagen, Statine mit der Indikation, und das will ich auch nochmal hier ganz wichtig betonen, mit der Indikation der Leberzirrhose, der Prävention der Dekompensation oder akut auf chronischen Leberversagen oder Verbesserung des Überlebens haben versagt. Mhm. Allerdings, und da würde ich auch das nochmal mitgeben wollen, Heiner, ich hoffe, du bist auch damit einverstanden, dass Patienten, die eine andere Indikation haben für Statine, die profitieren davon. Die profitieren auch im Überleben, die profitieren auch in Leberkomplikationen dadurch. Es gibt viele große Studien und auch in der Studie, wo wir, die ich gerade erwähnt habe mit PPI, sehen wir auch, dass Statine über das gesamte Überleben, ein Jahresüberleben bei 4000 Patienten, einen Überlebensvorteil zeigen. Es gibt große Studien in den Veteranen der USA, wo die gesehen haben, dass Statine sogar zeitabhängig, also je nachdem, nach 6 Monaten, 1 Jahr und so weiter, also je nach der Dauer der Behandlung mit Statinen, einen additiven Effekt auf das Auftreten von ACLF haben, also dass das Auftreten weniger wird. Aber das waren alle Patienten, die die Indikation Statine ja nicht wegen der Zirrhose, sondern wegen einer Hyperlipidämie oder andere Indikationen hat, also kardiovaskulären Risikoprofil zum Beispiel.
Also ich nehme mit, bei den, sag ich mal, Child-A-Patienten, die sowieso ein Statin laufen haben, weil sie Plaques in den Karotiden haben und ein LDL von 130, da auf jeden Fall die Statine geben, weiterlaufen lassen und wenn überhaupt, haben sie dann sekundär vielleicht einen positiven Effekt, auch die HCC-Inzidenzraten, die es ja in anderen retrospektiven Analysen auch gab und wir erwähnen es ja auch in der DGVS-HCC-Leitlinie sogar, aber insgesamt muss man sagen, man darf jetzt auch nicht, wenn man vielleicht mal was gelesen hat oder die 2017er spanische Studie gelesen hat in Gastro, das sollte jetzt nicht einen Reflex triggern, ein Child-A-Zirrhotika primär wegen dieser Indikation auf ein Statin einzustellen. Ist das richtig zusammengefasst?
Absolut gut zusammengefasst. Und das ist auch die Empfehlung von Baveno vom letzten Jahr, dass wir das nicht empfehlen, sondern wenn die Patienten auf Statine sind, eine andere Indikation haben, ist es sicher, diese Patienten auf diese Statine zu lassen.
Super, Jönne. Also ich finde, dass diese Fragen, dass wir heute auch ein paar Antworten geben konnten, zeigen, wie wichtig, und du hast das betont, gut gemachte klinische Studien sind. Dass man sich mit retrospektiven Hinweisen und sekundären explorativen Analysen nicht zufrieden geben sollte. Du bist da ja an der Forefront, bist in viele Konsortien involviert und zur PPI läuft in Deutschland die Studie, wo ich alle ermutige, auch weiter Patienten einzuschließen, dass wir da in absehbarer Zeit auch ein gutes Ergebnis sehen werden oder ein Ergebnis, was uns Antworten liefert, sehen werden. Von daher nochmal vielen Dank für deinen Einsatz. Zusammenfassung, erstens Beta-Blocker rechtzeitig absetzen, wenn Nierenversagen ist. Ansonsten unbedingt dran denken, dass man es in der richtigen Dosis und in den richtigen Indikationen einsetzt. PPI kann sinnvoll sein. In Mailand die Präsentation von Jonel Trebeska sich anhören. Zu den Statinen haben wir eben drüber gesprochen. Wenn andere Indikationen sind, laufen lassen und ansonsten primär für die Leber nicht einsetzen. Jonel, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Austausch des Geplauders. Ganz herzliche Grüße aus Hannover nach Münster. Und liebe Freunde des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns gewogen. Tschüss, Jonel.
Vielen Dank und tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.